Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Besucher. David hat Jesus, den Hohepriester, schon angesprochen, den wir jetzt heute auch beim Abendmahl feiern werden. Und das Thema der Predigt heute ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Und diesen Satz, den kennen wir aus dem hohepriesterlichen Gebet von Jesus. Es war ja kurz bevor Jesus von den Soldaten in der Nacht, als er von Judas verraten wurde, gefangen genommen wurde, hat er dieses Gebet zu Gott gesprochen. In dem Gebet hat Jesus ausschließlich sich die Verherrlichung Gottes, aber auch seine Jünger zum Anliegen gemacht. Jesus ist ja im Begriff, zu dem Zeitpunkt schon die Welt schon bald zu verlassen. Er steht kurz davor, seinen Auftrag zu vollenden, seinen Auftrag, die Welt von der Macht der Sünde zu befreien, und dann betet er dieses gewaltige Gebet. Er betet dieses Gebet zu Gott, das uns auch heute noch zugutekommt, wovon wir heute ja noch profitieren können, wo wir es bei uns selbst erleben können, dass Gott auch dieses Gebet auch an uns noch erhört. Ich möchte einen Auszug aus dem Gebet lesen, nicht das Ganze, sondern nur die Verse 11, Johannes 17, Vers 11 bis 19. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Bis hierhin erstmal der Text. Dieses Gebet zeigt ganz deutlich, wie wichtig Jesus seine Nachfolger sind, und er betet nur um das Beste für seine Jünger. Er bittet, dass Gott sie mit der Macht bewahrt, mit der Jesus selbst auf der Erde gewirkt hat, nämlich mit der gesamten Macht, mit aller Macht. Jesus bittet um Bewahrung, damit sie eins seien wie wir, sagt er. Wie können wir das verstehen? So wie Jesus Gottes Sohn ist, so wie Jesus und Gott, der Vater, eins sind, so möchte Jesus, dass wir als Christen auch eins sind. So möchte er, dass wir als Gemeinde eins sind. Im Prinzip betet Jesus darum, dass wir uns nicht über belanglose Themen streiten oder diskutieren, die für unser Heil völlig irrelevant sind, die völlig nebensächlich sind und die nichts zur Sache tun. Denn wir wissen ja, dass allein der Glaube an Jesus Christus, allein der Glaube an sein Erlösungswerk uns frei macht, uns rettet und uns den Weg in den Himmel bahnt. Und eine Möglichkeit, diese Einheit zu praktizieren, haben wir heute, indem wir das Abendmahl feiern werden. Jesus hat auch, als er das Abendmahl eingesetzt hat, hat sich mit den Jüngern einmütig zusammen an einen Tisch gesetzt und hat das Passahmahl gefeiert und hat in dem Zusammenhang oder dabei auch den Jüngern aufgetragen, dieses Mahl als Erinnerung, als Gedenkfeier an Jesu Leiden, an sein Erlösungswerk weiterhin zu feiern, damit wir uns immer wieder daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Jesus wusste ja, wie vergesslich wir Menschen sind, dass, wenn es uns gut geht, dass wir ganz schnell uns nur auf uns selbst fixieren und Jesus irgendwo links liegen lassen und ihm nicht oft genug dafür danken, für das, was er für uns getan hat. Und wir sehen das ja schon bei den Israeliten. Gott hat sie mit einer so mächtigen Hand aus Ägypten herausgeführt Es war eigentlich keine Chance. Die hätten alleine, hätten die das gar nicht geschafft, ohne Gottes Hilfe. Und deswegen hat Gott auch damals den Israeliten aufgetragen, das Passamahl zu feiern, damit sie sich daran erinnern, dass Gott sie mit seiner ganzen Macht befreit hat. Und doch haben die Israeliten sich immer wieder anderen Göttern zugewandt, haben sich immer wieder von Gott abgewendet und haben nicht auf Gott gehört, haben nicht auf die Propheten gehört. Und wenn es denen dann wirklich schlecht ging, wenn sie große Niederlagen erlebt haben, dann haben sie sich wieder an Gott erinnert. Ja, Gott hat uns ja damals geholfen, als wir in der Knechtschaft, in der Sklaverei unter den Ägyptern gelebt haben. Und damit wir nicht vergessen, was Jesus für uns getan hat, haben wir das Abendmahl, was wir heute feiern dürfen. Und wir können so die Einheit leben, wenn wir zusammen als wiedergeborene Christen, als Kinder Gottes, die in seine Familie hineingetauft sind, gemeinsam das Abendmahl feiern und Jesus Christus damit verherrlichen, ihm dafür danken, für diese Erlösung und ihn preisen. Weiter sagt er im Gebet, dass er auch den Jüngern sein Wort gegeben hat, Gottes Wort gegeben hat, was damit dann auch zur Folge hatte, dass die Welt, die Jünger, aber auch seine Nachfolger heute in der Welt abgestoßen werden. Sie werden gehasst, sie werden abgelehnt. Jesus erging es genauso. Aber wenn wir unser Leben so betrachten, dann müssen wir feststellen, dass dieses Schicksal nicht jeden trifft. Nicht jeder hat zu leiden, nicht jeder hat Verfolgung zu leiden. Und da gibt es Menschen in der Welt, auch heute, die viel mehr in Todesangst leben müssen, die viel mehr Folter aushalten müssen, als wir es tun müssen, weil wir haben hier die Freiheit. Wir werden nicht gefoltert, wir werden nicht verfolgt. Aber wenn wir unsere älteren Geschwister fragen, die kennen, die wissen teilweise, was es bedeutet, wenn die Welt einen hasst, weil man Jesus liebt. Sie haben das persönlich erlebt. Unsere Urgroßeltern sind teilweise auch dafür gestorben, dass sie ihren Glauben nicht aufgegeben haben, dass sie an Jesus festgehalten haben, dass sie Jesus nicht verleugnen wollten. Die Welt hasst die Christen, weil sie lange nicht mit allem dem einverstanden sind, was die Welt tut, was die Welt für richtig hält. Die Welt hasst die Christen, weil sie lange nicht bei allem mitmachen, was der Welt gefällt, was sie möchte und was ihnen Spaß macht. Jesus bittet Gott auch, dass er seine Kinder nicht aus der Welt herausnimmt, sondern er bittet, dass er sie vielmehr vor dem Bösen bewahrt. Das bedeutet nicht, dass alles Schlechte von uns ferngehalten wird, dass jegliches körperliches Leiden von uns ferngehalten wird, dass soziales Leid von uns ferngehalten wird und dass wir ein sorgenfreies Leben haben, dass uns kein Unrecht geschieht oder dass wir schlecht behandelt werden oder dass wir vielleicht für etwas gerade stehen müssen, wofür wir überhaupt gar nichts dafür können, womit wir gar nichts zu tun haben, sondern er bittet, ja, dass Gott uns bewahrt. Wenn wir Jesus sein Leben betrachten, dann stellen wir fest, dass er auch vieles durchgemacht hat, so wie David das auch aus dem Hebräer gerade gelesen hat. Er kennt jede Situation, die wir in unserem Leben auch erleben. Er kennt, er weiß, was es heißt, zu Unrecht behandelt zu werden. Er weiß, was es heißt, abgelehnt zu werden von den Gelehrten, von den Hohepriestern, vor den Schriftgelehrten. Und am Ende musste Jesus völlig unschuldig sterben. Er hatte den Tod überhaupt nicht verdient. Er hat nichts getan, was den Tod verdient hätte. Und doch hatte Jesus alles über sich ergehen lassen, hat er alles ertragen, weil er ganz genau wusste, was das Ziel seines Lebens, seines Daseins auf der Erde war. Er wusste ganz genau, was sein Auftrag war, den Gott ihm mitgegeben hat. Sein Auftrag war, sich für die Sünden der Welt zu opfern, für die Sünden der Welt zu bezahlen, um den Weg zum Vater frei zu machen. Es wäre für Gott eine Kleinigkeit, den Menschen, der sich bekehrt, heute in den Himmel zu holen. Das wäre überhaupt gar kein Problem für ihn. Aber er tut es nicht, weil dann niemand mehr da wäre, der den anderen Menschen das Evangelium sagt. Gott wollte uns Menschen in seine Heilsgeschichte, in seinen Heilsplan mit einbeziehen. Er möchte uns gebrauchen. Er hat uns damit beauftragt, in die Welt hinauszugehen und das Evangelium zu predigen. Gottes Versöhnungsangebot an die Menschen weiterzusagen, so wie wir das in Matthäus 28 in den letzten beiden Versen lesen. So geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wenn wir das Gebet so weiter betrachten, dann stoßen wir auf eine Aussage, die auf den ersten Blick sehr widersprüchlich erscheint. Wenn Jesus sagt, sie sind nicht von der Welt, sie sind nicht von dieser Welt, genau wie ich nicht von dieser Welt bin. Jesus ist zwar als Mensch geboren, hat als Mensch gelebt, aber seinen Ursprung, wissen wir, hat er bei seinem Vater im Himmel, hat er nicht hier auf der Erde. Er ist aus dem Himmel herabgekommen in Gestalt eines Babys, in Gestalt eines Menschen. Und hier stellt er sich quasi mit uns auf eine Stufe oder uns mit ihm auf eine Stufe vielmehr, indem er das sagt, sie sind nicht von dieser Welt, genau wie ich nicht von dieser Welt bin. Ich möchte das mal an einem Beispiel erklären. Ein kleines Kind verliert seine Eltern zum Beispiel bei einem Autounfall. So ist das Kind vollweise. Es wird jetzt von einer anderen Familie adoptiert. Und biologisch betrachtet bleibt das Kind ein Nachfahre seiner ursprünglichen Eltern. Aber es ist nun ein Teil der neuen Familie. Es bekommt den Namen dieser neuen Familie. Es bekommt neue Geschwister. Es erkennt diese Kinder aus dieser Familie auch als seine Geschwister an. Es wird von der neuen Familie erzogen. Es wird gelernt von dieser neuen Familie. Und so sehen wir, dass dieses Kind von seiner neuen Familie viel mehr geprägt wird als von seinen Eltern, von seinen leiblichen Eltern, die nicht mehr da sind. Und so ähnlich ist es mit uns Christen. Biologisch gesehen sind wir in diese Erde, in diese Welt hineingeboren. Wir sind nicht aus dem Himmel oder aus einer anderen Welt gekommen, sondern wir sind in diese Erde hineingeboren. Aber dadurch, dass wir uns zu Jesus bekehrt haben, dass wir ihn als unseren persönlichen Erretter angenommen haben, hat Gott uns in seine Familie adoptiert. Also gehören wir nicht mehr zu der Welt, sondern wir gehören zu Gott, zu seiner Familie und haben dadurch auch einen neuen Namen bekommen. Wir werden dadurch von ihm geprägt, wir lernen dadurch von ihm und werden von ihm erzogen. Ja, was kann es denn Besseres geben, als von Gott an die Hand genommen zu werden, als von ihm zu lernen und von ihm auf Schritt und Tritt begleitet zu werden? In der Welt, aber nicht von der Welt. Das bedeutet für uns ja nicht, dass wir uns nur unter seinesgleichen bewegen sollen, dass wir mit der Außenwelt keinen Kontakt haben sollen. Bedeutet ja nicht, dass wir uns abkapseln sollen, sondern Jesus sagt, wir sollen ein Licht in der Welt sein. Wir sollen als ein Licht leuchten und der Welt den Weg zum Himmel, zum Vater zeigen. Und wir sollen ein Zeugnis für die Welt sein, ein Zeugnis dafür sein, wie man mit Gott leben kann. Und trotzdem, ja, eher würde ich sagen, erst recht glücklich sein kann, glücklich leben kann, weil wir ja wissen, welche Hoffnung uns erwartet, welches Ziel uns erwartet. Stellen wir uns mal eine Frage. Was zeichnet die Welt aus und wie können wir als Christen durch unser Leben eine Antwort darauf geben? Da gibt es sicherlich viele Aspekte, die man da betrachten könnte, aber ich möchte hier nur zwei nennen. Zwei, die ja einen sehr hohen Stellenwert auch einfach auch haben. Zum einen ist es das Geld. Die Menschen in der Welt sind bestrebt, sich Geld und andere Vermögensgüter anzuhäufen, weil sie immer Angst haben, zu wenig davon zu haben. Weil sie immer Angst haben, ja, vielleicht in schlechten Zeiten gar nichts zu haben. Selbst wenn man ihre Kontostände anguckt, sie haben genug davon, sie haben mehr als genug. Das können die ihrem ganzen Leben gar nicht ausgeben, das ganze Geld. Aber trotzdem ist deren Ziel, immer mehr und mehr und mehr anzuhäufen. Und sie tun alles dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Nämlich mehr Geld anzusammeln, um sich vielleicht noch teurere Statusgüter, vielleicht noch mal eine Yacht oder noch eine teurere Villa zu kaufen, um ein höheres Ansehen zu bekommen, um besser dazustehen, um besser akzeptiert zu werden. Wenn wir zurückblicken auf die Finanzkrise, dann gab es immer wieder mal Berichte, dass sich hochrangige Geschäftsmänner oder Banker sich das Leben genommen haben. Die hatten unheimlich viel Geld. Aber die haben auch unheimlich viel Geld verloren, weil diese ganze Finanzblase geplatzt war. Und wenn man das trotzdem, wenn man das mal nüchtern betrachtet hätte, hätten sie immer noch genug gehabt. Sie waren nicht arm. Sie haben noch genug Millionen gehabt, um sehr gut zu leben, um ausschweifend zu leben, sage ich jetzt mal. Es war nicht so, dass die auf einmal nichts mehr hatten. Und dennoch haben die gemerkt, dass sie sich auf ihr Geld gar nicht verlassen können. Dass das Geld ihnen gar nicht so einen Halt geben kann, ihnen gar nicht so eine Sicherheit geben kann. Und das zeigte mir, das zeigt uns auch, wie sehr sich diese Menschen auch darüber identifizieren, über das, was sie haben, über das, was sie besitzen. Wie sehr sich alles nur um das Geld dreht, wie sehr sich alles nur darum dreht, irgendwelche Reichtümer sich anzuhäufen. Da gegenüberstellend, wie sieht das bei uns Christen aus? Wir brauchen uns um Geld eigentlich gar keine Sorgen zu machen, denn unser Vater im Himmel ist der reichste Mann auf der Welt. Er ist unermesslich reich, das können wir gar nicht beziffern. Ihm gehört ja alles. Und wenn wir ihn um etwas bitten, was wir brauchen, dann schenkt er uns das. Er schenkt uns zwar nicht alles, was wir wollen, aber mindestens alles das, was wir brauchen. Den zweiten Aspekt, den ich hier noch in dem Zusammenhang betrachten möchte, ist die Leistung. In der Welt zählt eigentlich nur jemand etwas, der Leistung bringt. Zum Beispiel ein sehr guter Schüler ist nur ein sehr guter Schüler, wenn er gute Noten nach Hause bringt. Oder ein Sportler wird nur danach gemessen, wie gut seine Leistung ist. Wird nur danach beurteilt und danach wird sein Geldwert zum Beispiel, auch bei Fußballern, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, wird daran gemessen. Oder ein sehr guter Angestellter ist nur einer, der durch seine herausragende Leistung der Firma Gewinn bringt. Gott beurteilt seine Kinder aber nicht nach der Leistung. Und das ist das Gute. Er beurteilt uns nicht danach, was wir für ihn getan haben, sondern allein Gottes Gnade ist es, dass wir zu seiner Familie dazugehören dürfen. Es ist nicht unser Verdienst, wir haben nichts dazu beigesteuert, nichts dazu beigetragen, sondern Gott hat uns in seiner unermesslichen Liebe, in seiner unermesslichen Gnade Jesus auf diese Erde gesandt und uns den Weg zu ihm freigemacht und uns die Möglichkeit eröffnet, zu seiner Familie dazuzugehören. Vor Gott sind wir alle gleich. Er beurteilt uns, wie gesagt, nicht nach Leistung, wer gut oder schlecht ist, sondern durch Jesus Christus stehen wir alle heilig und tadellos vor ihm, weil er sein Blut für uns vergossen hat, weil er dafür bezahlt hat und wir reingewaschen sind von der Sünde und mit einer weißen Weste vor Gott stehen können. An diesen zwei Beispielen können wir sehen, wie wir das praktisch leben können, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein. Es gibt natürlich noch viele andere Bereiche unseres Lebens, an die ihr jetzt vielleicht denkt, die man hier noch, wo man diese Liste noch weiter fortführen könnte. Und wir können da Gott jeden Tag bitten, dass er uns da zeigt, wo wir Defizite haben, dass er uns da zeigt, wie wir uns in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens verhalten sollen, um Gott dadurch zu verherrlichen, um nicht das zu tun, was der Welt gefällt, sondern das zu tun, was Gott gefällt. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns Zeit nehmen und zu Gott beten, dass wir ihn loben und preisen für seine Liebe, für seine Gnade. Und lasst uns dazu aufstehen und ihn in lauten Gebeten ehren.